Einen guten Abend, liebe Zuschauer. 22.15 Uhr haben wir es scharf. Gut, dass Sie mit dabei sind, live und in Farbe im zweiten deutschen Fernsehen. Rund 200 Milliarden will die Regierung für die Krise ausgeben. Eine Megasumme. Und doch bleibt ein Zweifel, wenn alle Bürger und Unternehmen, die im Moment in echter Not sind, etwas davon bekommen, dann kann selbst so ein Betrag zu gering sein. Und wenn wirklich jeder subventionierte Energie bekommt, auch die Reichen und die Erfolgreichen, wäre das dann gerecht und bezahlbar? Wir müssen reden, Sie merken es, mit diesen Gästen.
Franziska Giffey, SPD, regierende Bürgermeisterin von Berlin. Der CDU-Politiker Thorsten Frey. Karen Pittel, Ökonomin und Energieexpertin. Die Verbraucherschützerin Annabel Oehlmann. Und der Wirtschaftsjournalist Gerald Traufetter. Sie sind zu Gast bei Maybrit Illner.
Und die sagt ein herzliches Willkommen allen Gästen hier am Tisch. Wie schön auch, dass wir mal wieder alle an diesem Tisch sitzen können, wie schon in den zwei vorangegangenen Sendungen. Wenigstens darüber darf man sich freuen. 200 Milliarden. Viel hilft viel, aber wie eigentlich genau?
Bis zu 200 Milliarden Euro. Das ist viel, aber viel ist bereits verplant. Für die Verstaatlichung kollabierter Gasimporteure wie Uniper oder VNG. Bedarf allein hier 34 Milliarden Euro. Für Kredite an Unternehmen, die trotz Preisstützen in Schwierigkeiten geraten. Für Liquiditätshilfen an Stadtwerke. Und auch für die Gaspreisbremse, die explodierende Energiekosten abfedern soll. Reicht das Geld und wie viel kommt beim Bürger an? Das wollten am Dienstag die Ministerpräsidenten vom Kanzler wissen. Aber vieles ist noch unklar. Frust bei der Union.
Die Menschen verlieren die Nerven, die Unternehmen wissen nicht mehr, wie es weitergeht. Es dauert einfach zu lang.
Und diese verteuerten Preise sind toxisch, sagte er auch noch. Bei uns ist die regierende Bürgermeisterin von Berlin, Franziska Giffey. Sie waren bei dieser Sitzung am Dienstag natürlich auch dabei. Schauen wir mal auf das, was eigentlich alle wissen. Alle warten darauf, dass es von dieser Regierung jetzt einen Vorschlag zur Senkung der Preise gibt. Sowohl die Unternehmen als auch die Städte, als auch jeder einzelne Bürger. Mit welchem Gaspreis kalkulieren Sie momentan eigentlich hier in Berlin? Haben Sie irgendeine Größenordnung, mit der Sie gerade rechnen?
Also,
plus Umlage, ohne Umlage.
Ja. Naja, erstmal finde ich gut, dass die Gasumlage gefallen ist. Das muss man ja auch mal festhalten. Dafür haben wir uns sehr eingesetzt. Und die Ministerpräsidenten waren sich einig, wir brauchen in dieser Situation einen Deckel, einen Energiepreisdeckel. Dafür haben wir einen einstimmigen Beschluss gefasst. So sind wir auch in die Verhandlungen mit der Bundesregierung gegangen. Und das ist erstmal Erfolg, diese Entscheidung. Wir gehen in einen wirklich sehr veritablen Eingriff in den Markt am Ende des Tages. Wir setzen ein Stoppsignal und gehen damit in Stabilität und auch Planbarkeit. Und diese wirklich historische Summe von 200 Milliarden Euro, die ist jetzt die Chance, auch wirklich in die Breite zu gehen. Für die Privathaushalte, für die Unternehmen, aber auch für die sozialen Einrichtungen. Und jetzt geht es darum, das ist ja richtig, dass das schnell ausgestaltet wird. Und die Expertenkommission arbeitet ja intensiv daran. Wir hoffen, dass am Ende des Wochenendes dann auch konkret wird, wie das umgesetzt wird, wie wir es schaffen können, trotzdem auf das Energieeinsparen zu setzen und gleichzeitig den Leuten Sicherheit zu geben.
Die dass hohen sie durch Rechnungen, diesen Winter kommen ja, allein
und die finanziell. Hohen Rechnungen, die jetzt ankommen, die müssen eben auch ein Stück weit revidiert werden. Und diese Sicherheit, die braucht es jetzt. Und da brauchen wir natürlich auch vor Ort ganz schnelle Umsetzungswege, auch für unsere Betriebe.
Wir haben ehrlich gesagt auch als Redaktion erst verstanden und verstehen müssen, dass diese 200 Milliarden jetzt nicht ausschließlich für diese Gaspreisbremse da sind, sondern dass eben auch andere Aufgaben damit erfüllt werden. Das werden wir gleich noch fragen und diskutieren. Aber fragen erst mal Annabel Oehlmann von der Verbraucherzentrale in Bremen und stellvertretende Chefin des Verbandes ist sie auch noch. Diese Hoffnung, dass bald Strom- und Gaspreise billiger werden, vor allem die Gaspreise werden, die haben die Leute natürlich jetzt alle. Bis es soweit hilft, hilft einem dann jetzt der Dispo-Kredit oder was sagt da die Verbraucherschützerin all den Anrufern?
Das, wenn es geht, wirklich auf gar keinen Fall. Die Menschen sind wirklich verzweifelt und kommen mit ganz unterschiedlichen Fragestellungen zu uns. Die einen wollen sanieren, kriegen aber die Anträge nicht hin oder die Bedingungen Bedingungen werden ständig geändert. Wir haben aber auch viele Menschen, die haben schon vorher gespart und kommen jetzt einfach überhaupt nicht mehr zurecht. Die können nichts mehr einsparen. Und das Wichtigste ist wirklich in dem Moment, wo ich selber nicht weiterkomme, um Hilfe fragen, um Hilfe bitten, staatliche Unterstützung in Anspruch nehmen, sich an die Verbraucherzentrale wenden und auf gar keinen Fall dafür in den Dispo gehen.
Nicht in den Dispo gehen. Jetzt sind viele Briefe ja schon raus. Auch das haben uns hier schon Bürger oder Verbraucherschützer erzählt in der Sendung, in denen diese Gasumlage drinsteht und in dem die Verteuerung drinsteht. Was macht man da jetzt? Zerreißt man diese Post einfach? Oder?
Also in Bremen wird auf jeden Fall nichts abgezogen in dem Moment. Da haben die Stadtwerke sofort gesagt, machen wir nicht. Alles wird erstmal auf Stopp gestellt, also vorbildlich gehandelt. Bei allen anderen gehe ich davon aus, dass sie ähnlich damit umgehen oder spätestens danach dann zurückzahlen. Mhm. Ich würde mich immer, wenn ich betroffen bin, in dem Moment an die Stadtwerke vor Ort einmal wenden und im Zweifel meinen Abschlag auf entsprechender Höhe von davor zahlen.
Ja, wir freuen uns, dass Karin Pittel auch bei uns ist. Sie ist Ökonomin, besonders spezialisiert auf Energie- und Klimafragen beim IFO-Institut. Und Sie sitzen, Frau Professor Pittel, in dieser großen Gaspreisfindungskommission, ein Wort mit 50 Buchstaben, und versuchen nun eine Lösung dieses überhaupt nicht einfachen Problems zu finden. Sie können da jetzt noch keine Ergebnisse mitteilen. Ab Montag kommender Woche, am 10.10., soll es eine erste Pressekonferenz geben. Können Sie uns die Größenordnung sagen, in der Sie denken, wie groß wird ungefähr die Entlastung für die Menschen sein? 70, 30, 80, 20? Also in welcher Größenordnung wird die Erhöhung tatsächlich für die Menschen gedämpft werden?
Das kann man im Prinzip so pauschal auch nicht sagen, okay, weil wir auch diskutieren, wie die Instrumente genau ausgestaltet werden. Und da kann man natürlich an verschiedenen Parametern, wenn man so möchte, drehen. Also wie hoch ist der Referenzpreis, den ich ansetze, quasi als normal, Sockel. Als Sockelpreis, genau. Mhm. Welchen Prozentsatz würde ich quasi verbilligen? Weil wir können nicht das Gas komplett für alle über alle Unternehmen und alle Haushalte auf den alten Preis zurückführen. Dafür reicht das Geld dann auch wieder nicht aus. Das heißt, es gilt, eine Lösung zu finden, die zugleich sozial gerecht ist, den Finanzen gerecht wird, möglichst zielgenau dann auch ist, aber auch technisch umsetzbar ist. Das ist ja auch eine Herausforderung jetzt tatsächlich in der Kürze der Zeit, eine Lösung zu finden, die all diesen Kriterien so gut wie möglich gerecht wird, aber auch realisierbar ist. Denn wir können ja auch bestimmte Daten zum Beispiel nicht zusammenführen, weil es auch Datenschutz gibt. Das heißt also, ich weiß eigentlich gar nicht, wer der arme, sehr viel Gas verbrauchende Haushalt ist. Ich weiß, wer sehr viel Gas verbraucht, ich weiß auch, wer arm ist. Aber beides zusammen, was man ja eigentlich wissen möchte, das weiß ich nicht. Insofern gibt es Grenzen, was man machen kann. Und insofern ist die Aufgabe dann eben, das möglichst geschickt zu machen und gleichzeitig, und das ist natürlich die Herausforderung, unbedingt die Anreize zum Gassparen auch zu erhalten. Weil es sonst laufen wir noch größere Probleme.
Ja, wir werden das im Detail noch ein bisschen besser verstehen und fragen. Aber natürlich nun den Klassiker, sind dankbar, dass Gerald Traufetter, geschätzter Kollege vom Spiegel, bei uns ist. Herr Traufetter, Sie wissen immer noch ein bisschen mehr als die anderen Journalistenkollegen. Was denken Sie, sind das jetzt die 4% weniger vom Kilowattstunden vom Gaspreis, oder sind es 5% oder 4 Cent oder 5 Cent weniger? Über welche Größenordnung Einsparung können wir reden, weil es einen bestimmten Geldbetrag zur Verfügung gibt?
Also ich bin natürlich nicht Mitglied, und das gibt mir den Vorteil, dass ich darüber auch ein bisschen sprechen kann. Frau Pittel kann das nicht. So wie ich das verstehe, ist tatsächlich das große Problem, wir müssen jetzt etwas ganz schnell auf die Beine stellen. Im Prinzip soll ja diese Gaspreisbremse, diese Reduzierung für die Bürgerinnen und Bürger schon im November sich auszahlen. Und da kommt eigentlich im Prinzip erstmal jetzt für den Anfang nur so ein Modell in Frage, wo man einen Rabatt gewährt. Das ist so ein bisschen nicht ganz so wie der Tankrabatt, aber ähnlich. Dass man wahrscheinlich sagt, okay, wir nehmen einfach mal 4 Cent von dem Kilowattstundenpreis runter. Also ich nehme, sage ich jetzt mal, der Durchschnittspreis ungefähr, den die Deutschen zahlen, der ist, glaube ich, bei 14 Cent gerade für die Kilowattstunde. Da wird dann bis zu 4 Cent vielleicht runtergerechnet. Dann kommt die Mehrwertsteuer noch. Ist auch noch so für eine Familie ungefähr noch mal so 300, 400 Euro. Und dann kann sich das jeder so ein bisschen jetzt versuchen, anhand seiner Gasrechnung selber auszurechnen. Ja. Also früher haben die Leute ja gar nicht gewusst, wie viel Gas, wie viel sie fürs Gas zahlen.
Und dann gäbe es sozusagen.
Aber momentan, glaube ich, wissen die Leute das. Und
dann wäre es ein Drittel weniger ungefähr fürs Gas. Und weil Sie andeuten gerade, dass das eine sehr schnelle und kurzfristige Lösung ist. Ursprünglich gedacht war ja, Frau Pittel hat es erwähnt, dass wir mit einem Sockelbetrag stützen, aber alles das, was drüber geht, eben um auch einen Spareffekt zu haben, dann anders aussieht. Ist das möglich in so einem ersten Schritt, wenn ich Sie richtig verstehe?
Na, also ich glaube, in so einem ersten Schritt ist das tatsächlich nicht möglich. Ne? Und da ist eben dieser Rabatt vielleicht eine ganz elegante, ein ganz eleganter Ausweg. Aber er ist teuer. Also da, die Summen, die ich da so gesehen habe in diesen Zetteln, die da jeder einreichen konnte, der da Mitglied dieser Kommission ist, da standen so 65 Milliarden. Das heißt also, wenn wir uns eben an Ihre Rechnung erinnern, die Uhr läuft da ganz schön schnell rückwärts.
Das heißt, wir hätten eben für ein Jahr 65 verbraucht und hätten dann maximal noch ein Dreivierteljahr, wenn wir alle anderen Aufgaben gedacht aus diesen 200 Milliarden auch noch erfüllen wollen. Thorsten Frey ist bei uns, erster Parlamentarischer der Unionsfraktion. Ich habe Sie nicht grundlos als Letzten drangenommen, weil keiner drängelt mehr als die Opposition im Parlament. Und Sie erklären uns jetzt, ist Ihnen also gerecht egal und ist Ihnen sozial egal? Es soll nur schnell gehen?
Nee, überhaupt nicht. Ich meine, das, was der Herr Draufetter beschrieben hat, ist ja gerade das Problem. Die Lösung, die jetzt im Raum zu stehen scheint, die ist nicht zielgenau. Sie sendet nicht das richtige Preissignal. Es ist nicht gerecht und es ist im Grunde genommen auch keine Lösung, die auch gegen Inflation wirken kann. Und das Schlimme, gestatten Sie mir einfach diese Bemerkung, das Schlimme ist, diesen Zeitdruck hätten wir ja nicht unbedingt nötig gehabt. Die Frau Professor Weber hat diesen Preisdeckel oder diesen Bürgerbasistarif bereits im Frühjahr vorgeschlagen.
Erfinderin dieser Gaspreisbremse, ja, genau.
Auch wir haben das politisch im Bundestag bereits im Frühsommer thematisiert. Und die Bundesregierung hat eben ein Vierteljahr mit der Gasumlage verbraucht, die jetzt nicht kommt, Gott sei Dank. Aber da ist sehr viel Energie verloren gegangen. Und wenn man sieht, dass beispielsweise Frankreich schon im Oktober letzten Jahres so etwas wie ein Gaspreis und auch ein Strompreisdeckel eingeführt hat, da muss man einfach sagen, wir sind jetzt wahnsinnig spät dran. Und deswegen ist es tatsächlich so, Geschwindigkeit ist ein Thema. Ja. Ich glaube, wir können weder die Betriebe noch die Bürgerinnen und Bürger bis weit in den November warten lassen mit einer Lösung. Denn das Thema, das wir jetzt haben, die Bundesregierung hat einen Abwehrschirm ins Schaufenster gestellt, 200 Milliarden Euro, das hört sich gut an. Aber während die Bürger jetzt im Regen stehen, probiert die Bundesregierung gerade diesen Schirm aufzuspannen und dafür Kriterien zu finden. Da helfen Sie ja mit, dass das möglichst vernünftige Kriterien werden. Aber das ist eine Situation, wo man wirklich sagen muss, es ist zu spät und deswegen ist die Geschwindigkeit jetzt wirklich ein großes Thema.
Frau Giffey, wie oft haben Sie Olaf Scholz auf der Matte gestanden im Sommer und haben gesagt, lieber Olaf, bisschen Gas geben.
Also,
im doppelten Sinne des Wortes.
Ja, ich finde ja immer, wenn man eine Lösung schon kritisiert, bevor die Expertenkommission die überhaupt erarbeitet hat, finde ich es interessant. Ja, ich finde, das ist auch unser Problem bei dieser ganzen Diskussion, dass wir immer erwarten, dass ohne auch nur ein paar Tage des Nachdenkens und Erarbeitens die Lösung fertig auf den Tisch liegt. Und ich glaube, es ist jetzt einfach wichtig, den Experten auch diese Zeit zu geben. Wir haben die Erwartungshaltung, dass ein riesiger Betrag von 200.000 Millionen Euro sinnvoll eingesetzt
200
wird.
200 Milliarden reichen?
Ja, ich genau. Sage das nur noch mal. Immer muss ich das wirklich vergegenwärtigen.
200 Milliarden.
Wir haben teilweise den Bezug ja verloren, was eigentlich Milliardenbeträge bedeuten. Und es ist ja auch so, dass die Bundesregierung ja in den vergangenen Monaten sehr viel getan hat, um erstmal das zu sichern, was dann verteilt wird, nämlich die Gasspeicher zu füllen. Und wir hatten eigentlich die Zielsetzung, dass 90% Gasspeicherbefüllung im November erreicht sind. Es ist jetzt schon erreicht, das ist sehr gut. Und es geht eben darum, ich sag mal, Herr Frey, Sie wissen es auch, wenn es nach Ihnen gegangen wäre, hätten wir ein Gasembargo gehabt, da wären dann die Gasspeicher leer gewesen.
Nein,
jetzt.
Das stimmt nicht, Frau Giffey, Sie müssen den Herrn Merz dann schon vollständig zitieren.
Ich meine, wissen Sie, wir haben ja viele Diskussionen, auch um die erneuerbaren Energien und wer die dann befürwortet und befördert. Aber das müssen wir jetzt auch gar nicht machen. Ich glaube, den Leuten geht es nicht um parteipolitisches Gezänk jetzt, sondern die Situation ist, wie sie ist. Die Bundesregierung hat eine Entscheidung getroffen für einen historischen Abwehrschirm, 200 Milliarden Euro. Und die Kommission hat jetzt wenige Tage Zeit, um zu erarbeiten, wie das aussieht. Ich finde es absolut richtig, es muss wirksam und zielgenau sein. Und es muss so sein, dass eben der Anreiz zum Energiesparen nicht verloren geht. Das wird essentiell sein, sonst kommen wir nämlich mit dem Bestand der Füllspeicher auch
nicht. Aber nochmal die Frage, und das war der Vorwurf der Opposition, wenn wir viel früher als eben jetzt ab September angefangen hätten, über diese Gaspreisbremse nachzudenken, dann hätten wir vielleicht jetzt schon eine Lösung, die in anderen Ländern funktioniert. Also Spanien, Frankreich, es ist ja nicht nur Frankreich, die Spanier machen das längst, da wird der Preis gedeckelt, bei den Bürgern kommen 4-10% Erhöhung überhaupt nur an. Also, bitte? Nee, können wir ja diskutieren. In Spanien ist es schiefgegangen, bei den Franzosen, da kann man anderes kritisieren, aber da hat eine Regierung sofort dafür gesorgt, dass eine Energiepreiserhöhung bei 4% bleibt im Jahr. Also ganz kurz nochmal die Frage.
Das ist auch ein richtiger Punkt, dafür haben wir uns als Länder ja auch stark gemacht. Ich finde gut, dass es jetzt so ist und ich finde auch gut, dass diese Gasumlage gefallen ist. Das hätte man sich sparen können.
Ja, das haben wir zweimal im Deutschen Bundestag beantragt und die Koalition hat es zweimal abgelehnt, im September noch. Also
so, ich will nur noch mal zu Herrn Merz sagen, nur Akkuratesse, noch mal zu dem, was hat Herr Merz gesagt und was hat die Opposition gefordert. Ich glaube, es war Ihre Pressekonferenz, CDU, CSU, eben auch im März des Jahres 22. Es fiel auf jeden Fall auch der Satz, bevor uns andere oder Herr Putin das Gas abstellen, sollten wir die Gaslieferungen durch Nord Stream 1 beenden. Also, ich will jetzt nicht wegmesserisch sein oder irgendwie da.
Nein, aber der zweite Teil des Satzes war, dass Friedrich Merz darauf hingewiesen hat, soweit wir andere Bezugsmöglichkeiten aus Russland haben. Ja. Also Friedrich Merz hat nie ein Embargo gefordert.
Er hat gesagt, Gaslieferungen Nord Stream 1 einstellen. Und er hat nicht gesagt, wenn wir, sondern wir haben andere Bezugsquellen. So war die korrekte Formulierung. Blick zurück, wir wollen präzise sein. Wir gucken nach vorne, Herr Traufetter, und sagen und fragen. Wir sind ja tatsächlich auf die Idee gekommen, Stichwort, auf diese Situation jetzt noch eine Gasumlage obendrauf zu packen. Wie konnte das denn sein? Ich will jetzt nicht um die Gasumlage reden, sondern ich will nur sagen, in einer Situation, in der andere Regierungen in Europa längst auf die Idee kamen, Preise zu senken für die Verbraucher, wollten wir noch eins drauf tun. Wie kam das?
Also der Gedanke der Gasumlage war ja eigentlich, diesen Konzern Uniper, der ja in großer Bedrängnis war, zu stützen. Und das ist auch, glaube ich, allgemein anerkannt, dass das wichtig gewesen wäre, weil wir sonst also eine Art Lehman Brothers-Effekt gehabt hätten. Also Uniper beliefert Stadtwerke. Wenn Uniper kein Gas mehr liefert, stehen die ohne Gas da und können die Kunden nicht mehr beliefern. Das war klar, da muss etwas geschehen. Und da war die Idee, wir machen das mit so einer Gasumlage. Dann hat man dann später, als dann die Kritik so groß war, gesagt, na gut, wir nehmen dieses Geld aus dem Staatshaushalt. Und aber das hätte man im Prinzip schon viel früher machen müssen.
Viel früher machen können und müssen.
Die Rettungsschirme ja bei Lufthansa oder ansonsten auch bei Banken bereits hatten. Es war ja nichts Neues sozusagen.
Also aber Gasumlage und diese Gaspreisbremse sind zwei verschiedene Dinge. Das muss man so ein bisschen versuchen,
also, bis gestern wollten wir tatsächlich den Preis noch erhöhen, weil Christian Lindner irgendwie die Steuern nicht zahlen wollte und offensichtlich auch Robert Habeck, ich weiß nicht, die Grünen waren ja auch beteiligt daran, die haben offensichtlich auch gedacht, dass diese Gasumlage eine Möglichkeit ist, um auch mal zu schauen, ob die Bürger sparen, ob die Bürger damit dann diesen Anreiz, ich suche immer noch nach der politischen Erklärung.
Tue ich auch noch, also meine These dazu ist, dass die eine Seite, also Habeck und sein Ministerium, tatsächlich diesen Gedanken folgen wollten, wir brauchen ein Preissignal. Also höhere Preise verleiten dazu, dass man spart, die Industrie spart, die Kunden sparen. Und auf der anderen Seite bei Christian Lindner war halt eben diese große Angst, die Schuldenbremse abzurollen. Das ist ja irgendwie so ein Wahlkampfschlager, also er denkt zumindest, das ist ein Wahlkampfschlager. Und ist noch nicht aufgegeben, genau, wird immer noch weiter diskutiert. Und ich glaube, da kamen diese beiden Sachen zusammen.
Und dann die Gasumlage raus und die ist jetzt zum Glück weg.
Genau, und ich glaube, da hätte einfach dann der Kanzler, glaube ich, mal auf den Tisch hauen müssen und sagen sollen, so, jetzt.
Ja. So, jetzt haben Sie diese erste Stufe annotiert. Die nächste muss man sich dann, Herr Traufetter, wie vorstellen? Dann würde man probieren, das auch gerechter zu machen und nicht mehr nur mit so einem Rabatt an alle?
Ja, also die zweite Stufe, ich weiß nicht, ich will das natürlich jetzt nicht vorwegnehmen, was Sie da vielleicht noch anderes herausfinden, aber ich denke, es wird sich so dann einspielen, dass man sagt, also im nächsten Jahr wird man eine Kontingentlösung machen. Also der Verbraucher darf zum Beispiel 80% zu einem subventionierten Preis Gas beziehen und den Rest muss er dann zu den dann handelsüblichen höheren Preisen zahlen. Man kann das variieren, man kann 70 sagen und 30 und so weiter. Aber so, und da bleibt natürlich dann für die meisten doch ein sehr großer Anreiz, weiter zu sparen. Das ist die eigentlich sinnvollere Lösung.
Genau.
Die ist aber offensichtlich, so sagen dann die Stadtwerke und die Energiewirtschaft, wahnsinnig kompliziert. Da sagen die, das schaffen wir nicht, in diesem Monat das auf die Beine zu stellen.
Ja, fragen wir, Frau also ich Pittel möchte klären,
ich
möchte erklären.
Ich finde es im Moment schwierig, sozusagen 4 Tage oder 5 Tage, bevor wir tatsächlich die Ergebnisse der Absprachen und der Überlegungen vorstellen, jetzt zu hypothetisieren, was wahrscheinlich dabei rauskommt. Weil da werden auch wieder Erwartungen geweckt, die vielleicht nachher kommt, vielleicht dann doch anders, als man jetzt gedacht hätte. Ich meine, was wichtig ist, das haben Sie gerade noch mal darauf hingewiesen, was am Montag kommt, ist ja quasi jetzt erstmal wirklich die kurze Frist. Und dann haben wir ja noch bis Ende des Monats tatsächlich auch noch weiter darüber hinaus nachzudenken. Aber trotzdem würde ich jetzt vorsichtig sein mit dem, die 4 Tage kann man jetzt auch noch warten, was dabei rauskommt. Und ich glaube, Sie scheinen sehr viel Einsichten zu haben, die mir schon leicht unheimlich sind, also was Sie gesagt haben, dass Sie Zettel gesehen haben und all sowas, aber trotzdem waren Sie natürlich in Sitzungen nicht dabei und die verlaufen sehr konstruktiv und ich würde jetzt erstmal abwarten, was dabei rauskommt.
So, aber dann sind wir doch mal nicht unfair, Frau Pittel, und sagen, in dieser Situation, damit haben Sie gerade gerechnet, hoppla, was wäre Ihr präferiertes Modell? Das können Sie ja unumwunden sagen, weil das vertreten Sie.
Ja, also ich wäre auf jeden Fall, wie viele Ökonomen auch, für eine Kontingentlösung. Also dass man im Prinzip wirklich sagt, man hat einen bestimmten Grundkonsum, der schon eine gewisse Einsparung auch mit beinhaltet, wo man dann tatsächlich auch eine Subventionierung quasi durchführt. Das heißt, die bekommt man günstiger, diese Einheiten. Und ob das dann quasi für jede einzelne Einheit abgerechnet wird oder ob man diese Summe einfach aufs Konto bekommt quasi, wie auch immer das dann technisch gelöst wird, das würde rein rechnerisch auf genau das Gleiche herausführen.
Also das wäre mir hätte den Vorteil, dass die Menschen dann frei darüber verfügen können und entscheiden. Also wenn Sie sagen, Sie möchten diesen Betrag Geldes.
Also ich fände, mir wäre es lieber, also dass ich wirklich den Menschen quasi diesen Betrag gebe, dann können sie selber entscheiden, ob sie es wirklich für Gas oder ob sie quasi sagen, ich spare jetzt nicht, ich nehme das Geld und nehme es für Gas oder ich nehme es für was anderes. Wäre mir lieber, aber so eine Kontingentlösung ist auf jeden Fall etwas sehr Vernünftiges und damit kann man eben dann die Einsparanreize auch aufrechterhalten.
Denkbar ist ja auch eine Kombination aus beidem. Man muss zwar aufpassen, dass es nicht zu komplex wird, aber ich glaube, es ist ganz entscheidend, dass dieses Preissignal bleibt und dass es bewältigbar bleibt für die Menschen.
Das ist das
damit man Verlässlichkeit schafft. Aber zum anderen, wenn man sieht, wir haben zwar gut gefüllte Gasspeicher, das stimmt, und trotzdem brauchen wir eine Einsparung von 22% gegenüber dem historischen Gasverbrauch. Und wenn man sieht, was die Bundesnetzagentur gesagt hat, dass nicht nur bei der Industrie die Einsparungen wieder zurückgegangen sind, jetzt auf nur noch 2%, dass im Bereich der Privaten sogar
Herr Frey, ich will Sie, das ist wichtig, ist nochmal ein anderes Thema, Entschuldigung. Ich möchte jetzt erstmal ganz kurz, Frau Oehlmann, bei der Frage bleiben, was wäre denn gerecht? Was würden die Menschen auch gerecht empfinden, als gerecht empfinden? Man könnte sich orientieren am Vorjahr, aber auch da gäbe es ja Faktoren, die man beeinflussen kann und nicht beeinflussen kann.
Die Menschen sind leider nicht der Mensch. Ich befürchte, da gibt es nicht die eine Antwort. Je nachdem, wie man selber sozusagen den Verbrauch hat, würde es hier zu unterschiedlichen Antworten führen. Ich persönlich denke einfach, diese Krise wird uns alle eine Menge Geld kosten. Ein Teil von uns kann dieses Geld tragen und braucht keine oder wenig Unterstützung. Und es gibt aber auch einen ganzen Teil dieser Gesellschaft, die werden das nicht schaffen. Genauso bei den Unternehmen, gerade bei den Kleinen, die werden richtig Unterstützung und auch mehr Unterstützung brauchen. Und aus meiner Sicht wäre gerecht, wenn wir denen, die es brauchen, mehr helfen, als denen, die es wirklich nicht brauchen. Und das hatten wir bei allen anderen Entlastungspaketen auch. Es wurde pauschal ausgezahlt und das ist total suboptimal. Es muss wirklich an der richtigen Stelle und da auch genug ankommen, weil das ist das andere Problem.
Kann ich kurz ergänzen? Also das würde eben auch dafür sprechen, dass man sagt, man guckt nachher nicht nur aufs Gas, sondern man guckt eben auch insgesamt auf die Energiepreiserhöhung und kombiniert das zum Beispiel mit einer anderen Entlastung, die dann für alle ist. Weil das ist jetzt ja erstmal Gas, weil Gas einfach extrem gestiegen ist von den Preisen her. Aber da haben wir eben das Problem, dass wir nicht differenzieren können, wie reich sind die Haushalte, die wir jetzt eigentlich treffen. Und da ist immer die Diskussion um die
Reichen. Versorger wüssten das, Vermieter wissen das manchmal.
Die wissen nicht, wie viel Einkommen die kennen
nur, stimmt, die kennen nur natürlich den Verbrauch. Entschuldigung, ich wollte nochmal nach dem Verbrauch fragen. Und da kann man natürlich darauf schließen, ist es, wie jetzt irgendwie, man sieht auch an den Häusern, ob es ein Einfamilienhaus ist oder ob da viele Familien wohnen. Vermieter wissen das.
Ne? Es gibt die Info, die Informationen sind alle draußen, aber man darf sie nicht, man darf sie auch nicht unbedingt. Möchte ich wissen, dass mein Versorger weiß, wie viel ich verdiene? Also, mir ist es wahrscheinlich egal, aber es, ne? Also das ist erstmal ein grundsätzliches Problem. Und dann kommt eben die Diskussion natürlich auch, wenn man sagt, man macht auch zum Beispiel einen Rabatt. Ne? Da haben natürlich die, die viel verbrauchen, viel mehr davon, als die, die wenig verbrauchen. Und dann kommt die Diskussion um den reichen Villenbesitzer mit dem mit dem Swimmingpool, der wahrscheinlich genauso viel Gas verbraucht wie der arme Haushalt auf dem Lande in einem großen, aber ungedämmten Haus. Wenn ich den gern entlasten möchte, kenne das Einkommen aber nicht, dann werde ich den leider mitnehmen müssen. Also das sind einfach alles Konstrukte, wo man wirklich überlegen muss, wie geht man damit um? Und die Armen möchte man ja nun gerade auch, den möchte man Unterstützung
geben. Wenn ich aber andere staatliche Hilfe brauche, muss ich auch sehr viele Angaben machen, sehr viele Zettel ausfüllen, sehr viel also
das ist ein gutes Argument.
Nicht dem Energieversorger vielleicht, auch nicht anderen Unternehmen, aber dem Staat muss ich schon Angaben machen.
Aber wenn es schnell gehen soll, ich glaube, da muss man schon darauf achten, dass man nicht sehr viele Zettel ausfüllen muss und dass es möglichst auch digital geht.
Aber langfristig?
Ja, nur bei allem, was wir da tun, glaube ich, ist die Frage der Umsetzbarkeit sehr wichtig. Welche Behörden sollen das tun? Wie sind die ausgestattet? Wir haben jetzt die Diskussion um die Wohngelderhöhung, für die Verdreifachung des Empfängerkreises.
Wollte ich gerade fragen. Also werden, Entschuldigung, das diskutieren die Menschen nämlich und möchten gerne wissen, ob, wenn es denn zu diesen Gaspreisbremsen käme und sogar zu einer Strompreisbremse, würde es denn bei der Wohngelderhöhung bleiben?
Das ist also ja bleiben davon unabhängig. Das ist ja beschlossen, dass
schon klar, wir die... Aber bleiben die? Also bleibt dann diese Wohngeldausweitung?
Ob der Empfängerkreis wirklich dann so... Das muss man sehen, wie dann die Entwicklung geht. Also die grundsatzpolitische Entscheidung, dass der Empfängerkreis ausgeweitet werden soll, daran arbeiten wir, das wird ja vorbereitet. Die Frage ist eben, und das ist ja, sind ja kommunizierende Röhren, wenn der Deckel jetzt wirklich wirkt, dann kann es sein, dass weniger Menschen in die Situation kommen, Wohngeld beantragen zu müssen. Das wäre ja gut. Ja? So überlegen wir auch, wir haben in Berlin beispielsweise ein eigenes Entlastungspaket beschlossen zwischen 800 Millionen und 1,5 Milliarden Euro, wo wir 6 Einzelmaßnahmen drin haben, die in die Wirtschaft gehen, die in die Privathaushalte gehen, die aber auch in die sozialen Einrichtungen gehen. Und auch zum Beispiel unser Anschlussticket fürs 9-Euro-Ticket ist dabei ein Thema. Ich finde es ganz wichtig, dass wir sowas auch diskutieren. Wie kommen die Maßnahmen bei den Leuten an? Und eins ist doch ganz klar, wenn dafür ellenlange Anträge ausgefüllt werden müssen, wenn die Hürden zu hoch sind, um da ranzukommen, dann werden weniger Menschen davon profitieren.
Aber nochmal, Frau Giffey, das ist der Vorwurf, weil wir Zeit verschlafen haben, machen wir jetzt eine Rabattlösung, wo auch der Reiche und der Erfolgreiche, gehen wir mal davon aus.
Geben Sie doch der Kommission die 4 Tage.
Ich gebe Frau Pittel und der Kommission jede Chance der Welt. Aber wahrscheinlich wird die Kurzfristlösung erstmal eine nicht nur kurzfristige, sondern eine alle treffende Lösung sein. Das heißt auch für den Erfolgreichen. Und sozial werden wir dann später.
Wissen Sie,
trägt daran diese Regierung Schuld?
Also man muss jetzt vielleicht auch mal einfach schauen, was wir wollen. Also wir haben eine Notsituation, und in dieser Notsituation, wo Menschen die Sorge haben, die Unternehmen nicht weiterführen zu können, pleite zu gehen, sonst würde ich immer erstmal, und das haben wir bei Corona auch gemacht, da gab es die Soforthilfen, die verhindert haben, es gibt viele Betriebe auch in Berlin, die mir sagen, hätten wir das damals nicht so schnell bekommen, dann gäbe es uns heute gar nicht mehr. Und darum muss es gehen, wenn wir sagen, das war aber ein sehr einfacher Antrag, das ging total easy, da haben sich dann auch wieder Menschen aufgeregt, wenn Leute Missbrauch betrieben haben, aber da muss man sagen, wer Missbrauch betreibt, die Mühlen der Finanzämter mahlen vielleicht manchmal langsam, aber dann doch auch sehr genau. Und das wird ja dann im Nachhinein, kann das ja auch ein Stück weit ausgeglichen werden. Ich würde immer sagen, wir müssen jetzt verhindern, dass Menschen in die Pleite gehen, in die Insolvenz und das Betriebe
nicht weitergehen. Und deshalb schnell und ein bisschen gefuscht.
Aber die Priorität ist die Schnelligkeit und dann geht es natürlich darum, dass man das Ziel genau macht. Und deswegen ist es doch richtig, eine Kurzfristlösung jetzt zu überlegen und dann aber ein Modell, was auch länger trägt. Denn eins muss ja klar sein, dieser Gaspreisdeckel, der wird nicht ein paar Monate gehen, der wird vielleicht, ich weiß nicht, was Sie planen, aber also 2 Jahre sicherlich. Wenigstens. Und vielleicht sogar länger, so lange, bis wir eben nicht mehr
abhängig sind. Also interessanter Punkt, Herr Frey. Hier ist die Frage, Christian Lindner höchst selbst hat in der Vorstellung dieses Superwumms, Doppelwumms darauf aufmerksam gemacht, dass man für Corona 600 Milliarden in die Hand genommen hat und zur Rettung der Banken 500 Milliarden. Und es gibt eine Opposition, die weist jeden dritten Tag darauf hin, dass man jetzt zwar den Menschen schnell helfen sollte, aber keine Schulden machen soll. Sehen Sie da einen kleinen Dissens? Wenn Sie auf der einen Seite sagen, auf gar keinen Fall die Schuldenbremse lockern und auf der anderen Seite sagen, warum habt ihr das nicht längst rausgehauen und wir wollen mehr?
Also die Schuldenbremse ab dem nächsten Jahr ist das eine. Die Tatsache, dass die Bundesregierung dieses Jahr 500 Milliarden Euro neue Schulden machen wird, das ist also fast das Zweifache eines normalen Bundeshaushaltes, das zeigt doch, dass enorm viel Geld ausgegeben wird zur Bekämpfung dieser Krise.
Aber es ist ja
Krise.
Auch enorm viel Geld da. Der Staat nimmt ja auch enorm viel ein.
Ja, er hat zumindest in diesem Jahr erhebliche Steuermehreinnahmen, sowohl bei den direkten wie auch bei den indirekten Steuern. Ja, das ist vollkommen richtig.
Absolut.
Ja, das trifft den Staat genauso wie die Bürgerinnen und Bürger.
Aber er muss ja Geld in die Hand nehmen. Er muss es ja finanzieren. Ja, genau. Oder wo würden Sie es hernehmen?
Nein, er muss Geld in die Hand nehmen. Das tut er ja auch. Ich meine, diese 200 Milliarden, über die wir sprechen, das sind Schulden, die dieses Jahr aufgenommen werden. Genauso wie das Sondervermögen für die Bundeswehr Schulden sind und genauso wie die Verschuldung, die der Staat im laufenden Haushalt ohnehin macht.
Würden Sie alles nicht machen? Was würde die Opposition machen?
Nein, nein. Wenn man es richtig macht, dann ist es in Ordnung. Das müssen wir uns eben genau anschauen. Sehen Sie, das Problem ist, es werden jetzt mal 200 Milliarden Euro ins Schaufenster gestellt. Wir diskutieren jetzt drüber, wie die Expertenvorschläge dazu sind. Wenn die Expertenvorschläge vorliegen, dann muss sich der Bundestag und der Bundesrat noch damit beschäftigen. Und ich finde, eigentlich hätte man es ja umgekehrt machen können. Man hätte ja überlegen können, was ist das richtige Instrument, um diese Krise zu bekämpfen. Ja. Dann schaut man, was es kostet, was man dafür braucht. Und dann überlegt man, ob das ein richtiger Mitteleinsatz ist. Das wäre die richtige Vorgehensweise gewesen. Die erleben wir aber hier nicht.
Ich meine, mir geht es so ein bisschen so, das ist alles richtig und es sind sicherlich Fehler gemacht worden. Aber ich glaube, wir sollten jetzt auch in so einer Situation uns noch mal vergegenwärtigen, warum machen wir das eigentlich? Warum nehmen wir eigentlich jetzt so viel Geld in die Hand? Letztlich geht es ja darum, den sozialen Frieden in Deutschland zu bewahren. Denn Putin hat ja ganz klar erklärt, er will unsere Wirtschaft treffen. Er will auch unser Land auseinander dividieren. Und deswegen, glaube ich, müssen wir sehr, sehr viel Geld in die Hand nehmen und müssen vielleicht auch, sagen wir mal, den einen oder anderen Fehler uns verzeihen, der gemacht wurde und dann jetzt zur Lösung kommt.
Den sozialen Frieden kann man sicherlich stützen, indem man sozial gerecht vorgeht. Und dann bin ich noch mal bei der Frage, die wir bis jetzt schon angesprochen, aber noch nicht vielleicht vollständig gewendet haben. Es gibt ja auch Ökonomen, Frau Pittel, Herr Fratscher ist einer von Ihnen, die sagen, auch mit diesen 200 Milliarden, was immer daraus kommt, werden wir Geringverdiener in diesem Land nicht ausreichend helfen. Wir werden die, die nicht Hartz-IV-Empfänger sind, die nicht Stützempfänger sind, die 2.000, 3.000 Euro verdienen, sicherlich nicht damit durch den Monat kommen lassen. Und dann ist das Geld ja aber eigentlich weg. So, also wie ist in einer möglichen Folgemaßnahme dann gesichert, dass wir sozial gerechter werden?
Also ich finde, diese 200 Milliarden, sich da quasi festzulegen, hat viele Vorteile, aber auch viele Nachteile. Ich meine, dass die Zahl überhaupt genannt wurde, ist, denke ich, einfach zur Beruhigung gewesen. Der Beruhigung,
da wird jetzt Geld in die Hand.
Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, weil ich finde es schwierig, tatsächlich etwas festzulegen, wo man eigentlich noch gar nicht weiß, was man tatsächlich ausgeben sollte und bräuchte.
Okay.
Und dann zu sagen, 200 Milliarden. Andererseits ist das, glaube ich, ein Signal gewesen, einfach an die Gesellschaft, an die Wirtschaft, hier kommt was Großes zur Beruhigung. Also ich glaube, das sind die Trends.
Das reizt dann wieder nicht zum Sparen an, oder?
Doch, jetzt kommt darauf an, wie man es macht. Also da bin ich, das glaube ich nicht, aber einfach, dass was unternommen wird, dass tatsächlich etwas gemacht wird. Also das insofern finde ich die 200 Milliarden aber auch schwierig in der Hinsicht, dass man jetzt sagt, ja, wenn die alle sind, dann haben wir ja nichts mehr.
Das stimmt ja auch so nicht. Ich sag mal, denken Sie an die anderen drei Entlastungspakete, die 300 Euro Energiepauschale, die Rentner, die Studierenden.
Nicht nochmal alle aufzählen.
Das ich will ja gar nicht. Aber ich sag mal, man darf ja nicht so tun, als wenn das jetzt das Einzige wäre. Es ist sehr viel passiert.
Machen wir nicht und trotzdem frage ich nochmal nach der sozialen Gerechtigkeit.
Genau, also die 200 Milliarden, lassen wir mal dahingestellt, ob die jetzt reichen oder mehr wird.
Für die Geringverdiener.
Genau, da kommt es natürlich dann darauf an, dass man es tatsächlich auch Instrumente so ausgestaltet, dass tatsächlich auch nur die Geringverdiener, entweder die Geringverdiener oder eben auch Hartz-IV-Empfänger und so weiter, tatsächlich auch Geld bekommen. Und da können wir uns eben nicht dann immer leisten, dass wir Pauschalbeträge zum Beispiel an jeden geben. Ich habe jetzt gerade meine 300 bekommen.
Mhm. Kann man ja spenden.
Ja, werde ich auch. Also, das habe ich auch von vornherein gesagt. Mhm. Aber ich habe sie gerade erst entdeckt, also noch ist es nicht passiert. Aber wenn man im Prinzip einfach überlegt, dass man 300 an jeden gibt oder man gibt dem Drittel, den ärmsten Drittel, nur 1.000 oder man auch mehr.
Also das war Vorschlag auch von Friedrich Merz und der Union. Frau Oehlmann, die Frage, wenn die Gemeinden sparen, dann sparen sie natürlich bei Schwimmbädern, sie sparen bei Bibliotheken, sie sparen vielleicht auch im ÖPNV. Und da träfe es ja wieder die insgesamt fleißig sind und zu wenig im Portemonnaie haben.
Genau, und vor allem keine Zeit mehr haben. Die Menschen stehen wirklich zum Teil mit dem Rücken zur Wand. Mhm. Die kommen jetzt schon nicht mehr zurecht. Wir haben in Beratungen Suizidandrohungen von Menschen, weil sie nicht wissen, wie es weitergeht. Und auf der anderen Seite haben wir aber auch ganz viele, die noch gar nicht erkennen, wie schlimm es wirklich ist, wie hoch die Zinsen im Baufinanzierungsbereich gehen werden, wenn die Anschlussfinanzierung im nächsten Jahr kommt. Junge Familien, die hochverschuldet sind und die faktisch da an ihre Grenzen kommen werden. Wir haben Sanierungswillige, die aber wiederum ständig vorgehen. Geänderten Rahmenbedingungen stehen, Förderanträgen und so weiter und so fort. Im Moment ist das Hauptproblem, glaube ich, dass die Menschen das Gefühl haben, hin, her, rechts, links, wir wissen nicht, wo es hingeht und die Verlässlichkeit fehlt an der Stelle. Mhm. Und ich verstehe die Zeit, ich gebe Ihnen die 4 Tage wirklich gerne, das ist überhaupt nicht die Frage an der Stelle und habe auch große Hoffnung in die Richtung, aber es ist wirklich so, dass viele im Moment das Gefühl haben, selbst wenn etwas zu einem Zeitpunkt kommt, es ist zu spät. Mhm. So viel Zeit habe ich nicht mehr. Mhm. Und das ist etwas, was wir, glaube ich, sehr ernst nehmen müssen.
Ja, und das spricht natürlich auch tatsächlich für eine pragmatische, einfache Lösung.
Genau. Die dann schnell kommen kann und inkludiert, dass es eine Legislative natürlich braucht und auch einen Bundesratsbeschluss. Reden wir für diese schnellen Maßnahmen tatsächlich noch vom Oktober, November? Gehen Sie davon aus, dass es schnell und wie schnell geht, Frau Giffey?
Wenn man so eine Zweistufigkeit macht und sagt, erstmal gibt es eine Soforthilfe und dann geht man in ein Modell, was längerfristig gilt, glaube ich, kann man da viel erreichen. Und es muss eben auch so sein, dass, und ich kann das nur noch mal sagen, also wenn man dieses günstige ÖPNV-Ticket nimmt, das geht absolut in die Breite, es ist für die Leute leicht zu bekommen, sie spüren sofort eine Entlastung, sie spüren auch Teilhabemöglichkeiten dadurch, dass sie mobil sein können und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, da ist eben dann, dass die ländlichen Regionen sagen, ja, wir brauchen aber auch das Geld, um die Strecken auszubauen, ja, Regionalisierungsmittel. Ja. Aber man muss Instrumente finden, die schnell, verlässlich, wirksam sind und die bei den Leuten spürbar ankommen. Nur dann bekommen sie auch hin, dass wirklich auch vertraut wird darin, was passiert. Es muss merkbar sein. Man muss auch Antworten dafür finden. Die Rechnungen kommen ja schon. Die sind ja bei Ihnen. Ich habe auch mit unserer Verbraucherschutzzentrale ganz intensive Gespräche auch von Leuten, die so Trittbrettfahrer sind und jetzt da Mondpreise aufrufen und dann quasi das nutzen als Glücksritter, diese Zeit, die wir haben. Da muss man natürlich gegen vorgehen und auch Beratung anbieten. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man eine Antwort findet auf die Rechnungen, die jetzt schon eingegangen sind. Das wäre eine Bitte, die ich auch an Sie hätte, dass man, wenn man jetzt sagt, es kommt im November was oder es kommt im Dezember was, dass man sagt, die Rechnungen, die jetzt eingegangen sind, was machen die Leute mit denen? Ja? Also sind die dann obsolet? Und man beachtet sie erstmal nicht. Oder der Hinweis ist, wie Sie gesagt haben, bezahlen Sie das, was Sie immer bezahlt haben. Und der Rest wird irgendwie ausgeglichen. Ich glaube, dafür braucht es einfach einen praktischen Hinweis, der auch dann sofort trägt und ein Stück weit auch die Sorge nimmt, wenn die hohen Rechnungen da sind.
Bundesregierung dann. Das kann man doch nicht an eine Expertenkommission auslagern.
Die Bundesregierung wird ja die Expertenkommissionshinweise berücksichtigen.
Und ich gehe aber Frau Oehlmann hat ja schon gesagt, wie sie berät, indem sie sagt, ignorieren Sie einfach. Also nicht anzünden natürlich, ist nicht gut.
Bei der Gasumlage sozusagen nicht die Nachzahlung. Da muss man anders aufpassen. In dem Moment kann ich ganz schnell in eine Sperre reinlaufen in der jetzigen Situation. Wir haben
nicht eine Nachzahlung.
Ne? Also wenn alle Kunden ihre Rechnung nicht mehr bezahlen,
dann haben wir ganz große Probleme. Das ist nicht die Empfehlung der Verbraucherzentrale. Das möchte ich an dieser Stelle noch mal ganz klar sagen.
Aber die Gasumlage,
wie man damit umgeht, ist wichtig. Und die brauchen wirklich Hilfe an der Stelle, gerade wenn es so hohe Nachzahlungen sind, dass sie sonst in den Kredit gehen müssten. Das auf jeden Fall. Und mein Tipp ist immer, nicht ignorieren, nicht weglegen, sondern sofort um Hilfe, Rat zu anderen gehen und sich die holen, damit man dann nach Lösungen suchen kann.
So, aber was sagen Sie dann? Also wenn da jetzt ein Familienvater von einer 4-köpfigen Familie vor Ihnen sitzt und sagt, ich kriege kein 13. Gehalt, ich soll eins zahlen. Was sagen Sie dem?
Das Erste, was man immer machen muss, ist wirklich prüfen, habe ich andere staatliche Ansprüche? Viele haben aufgrund der einmaligen hohen Anforderungen auf einmal Anspruch auf staatliche Leistungen, obwohl sie es nie vorher hatten. Wir reden hier
Kinderzuschlag.
Genau, wir reden aber hier von Menschen, die haben noch nie staatliche Hilfe irgendwie in Anspruch genommen. Die müssen erstmal diese Hürde nehmen. Und natürlich sind die Ämter auch alle überfüllt und Termine schwer zu kriegen. Aber das ist ein ganz wichtiger Schritt. Das Zweite ist immer, dass man sofort mit dem Versorger im Zweifel auch spricht oder mit dem Vermieter und erstmal sagt, ich habe ein Problem. Ich habe hier ein Problem und bitte dreh nicht sofort alles ab, bitte sperr mich nicht, weil dadurch explodieren die Kosten. Einmal gesperrt ist viel teurer als etwas anderes vereinbart. Wir haben in Bremen dafür gute Lösungen und gute Instrumente und wir haben auch in Bremen einen Härtefallfonds. Auch den kann ich dann in Anspruch nehmen, wenn es sonst keinen anderen Weg gibt. Der ist natürlich nicht für diese Krise ausgelegt. Den hatten wir schon vorher und der wird jetzt überarbeitet und angepasst entsprechend. Ja, aber wir haben zumindest ein Hilfsnetz und Hilfswege, die funktionieren können. Und das, glaube ich, brauchen jetzt ganz viele Kommunen und Länder.
Und dem Familienvater kann man klar sagen, Kindergeld wird ja auch erhöht. Aber wirklich noch mal prüfen, Kinderzuschlag beantragen, den gibt es obendrauf aufs Kindergeld. Und den bekommt man per Online-Antrag sehr simpel, kann ich Ihnen sagen. Das funktioniert ganz gut und da wissen viele nicht, dass es das gibt. Also insofern ist das auch nochmal ein guter
Tipp. Wir fragen Frau Pittel nochmal für das Verständnis und um das Verständnis, diese 200 Milliarden, letzter Gedanke dazu, diese 200 Milliarden sind im Übrigen auch auf 3 Jahre gerechnet. Da wird der Bundesfinanzminister auch nicht müde, das zu erwähnen. Ne? Also wir haben nicht nur eine Einschränkung in Bezug auf die ganzen Funktionen, sondern es soll für 3 Jahre gelten. Und jetzt sind wir in der Situation, eben nicht mehr russisches Gas zu verfeuern, sondern erstmal anderes Gas aus anderen Quellen zu kreditieren. Ihr Gefühl, Ihr Wissen, wie lange wird das so sein?
Dass die Gaspreise so hoch bleiben.
Ja.
Also die Prognosen sind schon, dass die im nächsten Jahr weiter wieder zurückgehen werden. Also 100 Euro, 150 Euro pro Megawattstunde. Zum Vergleich, wir hatten 18 vorher, also vor der Krise. Und wir haben jetzt ungefähr 160 und hatten schon mal 300, nur um das einzuordnen so ein bisschen. Also es ist schon die Erwartung, dass sie wieder runtergehen, aber dass sie schon länger auch auf einem hohen Niveau dann auch bleiben.
Okay. Wir sind, ich wollte Sie noch nach Donaueschingen fragen, Herr Frey. Das ist natürlich, also Sie waren 9 Jahre Bürgermeister in dieser nicht ganz unbekannten Stadt im Süden des Landes. Die Stadtwerke haben, das habe ich irgendwo gelesen, tatsächlich in Donaueschingen auch ein interessantes Problem, eine Herausforderung. Viele Bürger sind zwischenzeitlich zu anderen vermeintlich besseren, hippen Anbietern gewechselt, um jetzt wieder an der Tür der Stadtwerke zu stehen und zu sagen, bitte nehmt mich zurück. Ist sowas möglich? Was wissen Sie aus Ihrer Heimatstadt, wie regelt man jetzt sowas?
Ja, so etwas ist möglich. Also die Stadtwerke sind natürlich in der Lage, sozusagen diese Preisanstiege zu dämpfen, weil sie in der Regel 24 Monate vorher das Gas einkaufen.
Ja.
Und deswegen schlagen die hohen Preise jetzt nicht sofort durch. Aber das Problem, das Sie ansprechen, ist eben, wenn diejenigen, die bei irgendwelchen Online-Anbietern waren und jetzt bei den akuten Preissteigerungen sich umschauen, was kann man tun, dann gehen die zu den Grundversorgern, den Stadtwerken vor Ort. Dort müssen sie auch aufgenommen werden. Das bedeutet wiederum, dass die Stadtwerke mehr Gas bestellen müssen, jetzt zu den hohen Preisen, die da derzeit aufgerufen werden. Und das bedeutet eben, dass sozusagen für alle dann auch der Gaspreis zwar moderat, also nicht moderat, aber nicht exponentiell jedenfalls, aber steigen
aber
wird.
Natürlich steigt.
Aber
Frau Ullmann hat noch mal den Finger gehoben, Entschuldigung. Wir kommen dann wirklich geschworen zum
nächsten Punkt. Aber ich wollte nur bestätigen, es ist genau so, viele nutzen die Chance, auch über die teure Ersatzversorgung, die ersten 3 Monate gilt, dann in die Grundversorgung wieder reinzukommen. Wir wissen aber auch, die Stadtwerke kaufen jetzt für in 2 Jahren ein.
Genau.
Also wir wissen wirklich, die Preise werden auch langfristig im Mittel noch hoch bleiben.
Und solidarisch ist es natürlich nicht, weil diejenigen, die immer die günstigen Preise genossen haben, die kommen jetzt wieder zurück zu den Grundversorgern, zu den Stadtwerken und bauen auf die Solidarität der Gemeinschaft.
Aber ein bisschen muss man auch gönnen, Herr Frey. Jetzt in so einer Lage.
Was wir noch dazu sagen sollten, das war jetzt eine Schätzung fürs nächste Jahr.
Ja,
die gehen natürlich absehbar dann schon noch weiter dann auch runter, wenn die Kapazitäten ausgebaut
werden. Genau. So, und jetzt wie versprochen, oder hatten Sie zu dem Punkt noch?
Nein, ich wollte einfach nur einen Aspekt noch benennen. Ich will Ihnen nicht vorgreifen, aber wir reden ja jetzt die ganze Zeit immer nur über die Umverteilung der Probleme, die
jetzt
wir
haben.
Jetzt
kommen wir zum Sparen und zu den Quellen.
Bitte schön.
Haben wir versprochen. Wir haben noch 15 Minuten, wir reden alle ein bisschen schneller.
Und den Unternehmen.
Also, Unternehmen wollen wir auch noch. Stimmt, Frau Pittel, Klaus Müller, Bundesnetzagentur, Chef, Große Sorge, Verbrauche sinken zu wenig. Teilen Sie diese Sorge? Sind die Bürger dieses Landes verschwenderisch?
Ist im Moment noch schwer zu sagen. Also die Industrie, da sind die Gasverbrauche schon substanziell gesunken, also mehr als 20% im Vergleich zum Vorjahr. Mhm. Und bei den Haushalten ging jetzt natürlich sehr stark durch die Presse, dass die Gasverbräuche im Vergleich zum Vorjahr höher waren. Wobei ich nicht glaube, dass das witterungsangepasst war. Das heißt, das muss man jetzt noch mal abwarten. Die Heizsaison geht wirklich gerade erst los. Mhm. Und im Sommer ist einfach traditionell natürlich viel weniger an Gasverbrauch bei den Haushalten. Wir haben nicht so viel Klimaanlagen wie andere Länder. Yeah. Das heißt, das geht jetzt erst richtig hoch. Und man kann es nur hoffen, dass eben tatsächlich die Menschen auch vernünftig sind. Also nicht nur, weil die Preise hochgehen, sondern tatsächlich auch, weil sie sagen, hier kann ich durch meinen Beitrag dazu beitragen, dass wir eben nicht in eine Gasmangellage kommen.
Wir lernen alle wahnsinnig dazu und wir gucken gemeinsam bitte auf diese Grafik. Sie ist von der Bundesnetzagentur und Ihr Chef Klaus Müller sagt, wir sparen zu wenig. Sie sehen hier zwei Graphen, durchgezogene Linie, einmal blau, das ist das Mittel der Jahre 18 bis 2021, also von 4 Jahren. Und die durchgezogene rote Linie zeigt den Verbrauch in 22 bis zum September. Sie können es erkennen hier im Studio auch. Die Unterscheidung in Orange und Rot in den Balken, das müsste ich noch erklären, weist die Industrie aus und auf der anderen Seite private Haushalte und Gewerbe. Das heißt, es gibt eigentlich gar keinen extra ausgewiesenen Wert für nur die privaten Haushalte, sondern das, was wir da lesen konnten, ist immer privater Haushalt und Gewerbe. Und wir sehen erstaunlicherweise, ich weiß nicht, ob Sie diesen Eindruck teilen, dass wir seit Januar 2022 diesem Graphen folgend immer unter dem Mittel dieser 4 Jahre liegen. Mal unabhängig davon, dass das jetzt eben im Oktober und im November kippen kann und dass es auch ein ganz kalter Winter werden kann, darf man, kann man den Menschen unterstellen, dass sie zu sorglos, Herr Traufwetter, umgehen mit ihren Energiequellen, dass wir verschwenden?
Also ich glaube, diese Grafik ist ein gutes Beispiel dafür, dass ein Preis eine Signalwirkung hat und eine Verhaltensänderung herbeiführt. Wir haben ja nicht jetzt erst seit 2 oder 3 Monaten so hohe Energiepreise, sondern im Prinzip ging das Ganze ja schon im letzten Herbst los. Mhm. Ja. Und ich glaube, wir sehen da eine Reaktion drauf und es ist, glaube ich, auch so ein bisschen aus dem Erlebnis unseren Unterhaltungen, die wir privat führen und so. Also es ist doch überall Thema. Mhm. Und ich glaube schon, dass man da in gewisser Weise auf die Menschen hoffen kann und auch auf die Einsichtsfähigkeit. Und ich meine, wenn es natürlich auch wirklich schmerzt, dann, ja klar, werden die Leute natürlich weniger verbrauchen.
Nochmal, Frau Oehlmann, gibt es Menschen, also unterstellt man zu Recht Bürgern, dass sie nachlässig damit sind, dass sie darüber noch nicht nachgedacht haben, dass sie sich das jetzt erst bewusst machen? Oder sagen sie, nee, eigentlich...
Also bewusst ist es allen und ich glaube auch, dass alle darüber nachdenken. Die Schlussfolgerungen sind nur sehr unterschiedlich. Okay. Wir haben Menschen, die schon komplett alles eingespart hatten, weil sie vorher mit der Kohle unter Corona schon nicht mehr zurechtgekommen sind, vielleicht einen Nebenjob aufgeben mussten für die Kinder und so weiter und so fort. Die können gar nichts mehr einsparen. Wir haben die Menschen, die im Prinzip lange gut zurechtgekommen sind und jetzt die Preissteigerung nicht mehr gewuppt bekommen und auf einmal vor einem großen Problem stehen. Wir haben aber auch die Menschen, die jetzt richtig investieren und sagen, und der Heizlüfter und das Notstromaggregat im Garten und zwar wasserfest, damit ich im Zweifel auf nichts verzichten muss. Also wir haben auch da eine große Bandbreite. Was ich aber in der Verbraucherzentrale auf allen Ecken und Ebenen mitkriege, sind wirklich, dass die Menschen sich Gedanken machen und auch bereit sind zu sanieren, Geld auszugeben, damit sie ihren Beitrag wieder für die Gesellschaft leisten und sagen, und ich verbrauche am Ende weniger, also hilft es der Gesellschaft, wir kommen weiter.
Mhm. Okay. Auch selber unabhängiger zu werden. Also wir haben hier in Berlin ein Solarförderprogramm, was unterstützt, wenn Menschen auf ihre Dächer eben Solarzellen aufbringen wollen. Die Nachfrage ist riesig, die hat sich verdoppelt. Wir haben gar nicht, da ist dann wieder die Grenze, das Fachpersonal, was die Solaranlagen dann auf das Dach bringt. Aber die Einsparnotwendigkeit wird, denke ich, schon gesehen. Mhm. Die Frage ist nur, geht es auch immer über in echtes Handeln. Und ich glaube, da müssen wir auch sagen, wir müssen erstmal auch mit gutem Beispiel vorangehen. Wir haben hier für die öffentliche Verwaltung auch mal einfach angefangen, gesagt, okay, ja, auch wir müssen, wir haben mit der Wirtschaft gesprochen, eine Charta fürs Energiesparen mit der Berliner Wirtschaft abgeschlossen.
Herr Wobereit sagt, Sie sollen auf jeden Fall die Lichter brennen lassen an Weihnachten.
Das kann ja auch gerne passieren, aber es kann eben nicht sein, dass wir auf der einen Seite sagen, wir sparen und machen Entlastungsmaßnahmen und finanzieren dann mit öffentlichen Geldern für eine Viertelmillion Weihnachtsbeleuchtung.
Wenn
Laden das machen wollen, können sie das tun. Ja?
Okay.
Aber Festival of Lights wird auch in Berlin stattfinden, aber ist privat finanziert und auch mit Energiesparkonzept.
Gut, was wir gezeigt haben, nochmal, was wir gezeigt haben, ist eine Grafik wenigstens, die interpretationsfähig ist. Die Bürger kriegen gerade die ganze Zeit gesagt, dass sie zu wenig tun, dass wir zu wenig tun, dass sie zu wenig tun. Kommt einem das ein bisschen bekannt vor aus Corona-Zeiten? Da hatten die Menschen auch längst reagiert und die Politik hat immer noch später reagiert, ehrlich gesagt, als die Menschen. Und wir haben nicht verstanden, dass die Leute in diesem Land auch von sich aus vernünftig sind.
Ja, die Leute sind von sich aus vernünftig, die absolut. Bürger. Ja, das ist mit Sicherheit so. Und deswegen glaube ich schon, dass wenn jetzt die Heizperiode beginnt, dann wird man es bei den Privathaushalten ja erst sehen, was signifikante Einsparungen anbelangt.
Aber in überall, der, ja, auch in den
selbstverständlich. Behörden. Aber in der Marktwirtschaft ist es halt eben so, dass das Verhalten auch über den Preis gesteuert wird. Deswegen kommt es ja darauf an, dass man da einen klugen Mix am Ende findet. Aber Frau Illner, ich finde, man muss schon auch noch über was Zweites sprechen. Also wir sprechen darüber, wie Industrie, Handel und Bürger Energie einsparen sollen. Das ist auch richtig. Mhm. Aber umgekehrt, und auch wenn wir so viel Geld ausgeben, um die Härten abzudämpfen, muss man auch darüber sprechen, dass man wirklich alle Potenziale nutzt. Mhm. Und da kann man beispielsweise über den Biogasdeckel sprechen. Da kann man immerhin sehr schnell 2 Millionen Haushalte zusätzlich mit Strom versorgen. Und ich kann es Ihnen nicht ersparen, man muss auch über eine längere Laufzeit von Kernkraftwerken sprechen.
Machen wir hier nicht zum ersten Mal. Sie ersparen uns ja nichts. Es ist kein Grauen. Es gibt schlimmere Dinge.
Nein, aber ich finde, das eine gehört zum anderen. Also wir sprechen über eine Gasmangellage. Wir sprechen über notwendige Einsparungen. Das ist alles richtig. Aber dann muss auch die Politik alles tun, um eine solche Mangellage wirklich zu verhindern. So,
und dann sind wir bei dem Thema, was tatsächlich als nächstes auch in der Luft liegt, nämlich zu sagen, Sie wollen noch mal zum Sparen?
Ja, ganz kurz, also wenn man sich die Kurve anschaut, dann kann man sich ungefähr vorstellen, wie viel da von den Haushalten im Juli, August gekommen ist.
Und weil die verbrauchen Energie wollen wir bleiben.
Das war wirklich
eigentlich sind das
vor allen Dingen eben die Industrie dann auch. Ja. Und das sind, wenn wir uns den September anschauen, nicht 20%. Und 20% ist das, was von fast allen als Minimum angesehen wird, was wir einsparen müssen.
Gut,
das heißt, da ist noch einiges zu leisten. Und ich hoffe
auch
sehr
auf meine Mitmenschen. Luft nach oben.
Also, ne? Das definitiv.
Und trotzdem haben wir uns getraut, mal deutlich zu machen, dass wir tatsächlich mit den Verbräuchen unter dem, und das ist ja eine in der Öffentlichkeit seiende Behauptung, dass wir mit den Verbräuchen bisher in 22 unter diesem Mittel liegen.
Das ist richtig.
Wir sind bei dem Thema von Herrn Frey und das ist wichtig. Es gibt nämlich nicht nur die Opposition, sondern es gibt ganz viele Unternehmer, es gibt ganz viele Wirtschaftswissenschaftler, die sagen, unser Angebot an Energie ist zu gering. Es muss jetzt alles an die Front, was wir haben, weil auch ein größeres Angebot an Gas und Strom würde Preise senken. Und schon machen wir die Runde. Wer möchte anfangen? Frau Pittel?
Ist mit Sicherheit richtig. Wir müssen nur sehen, wo kriegen wir das Angebot tatsächlich her. Also bei Bioenergie gab es auch mal Gründe, warum man einen Deckel tatsächlich auch eingeführt hat. Da muss man sich überlegen, ob man den jetzt aktuell noch aufrechterhalten will oder nicht. Das ist mit Sicherheit so. Aber es gibt dann natürlich auch wiederum die Frage, was baue ich an? Baue ich Energiepflanzen an oder baue ich im Prinzip auch Lebensmittel an, was jetzt in der aktuellen Situation vielleicht auch nicht ganz unwichtig ist. Mhm. Also wenn ich es aus Reststoffen mache, bin ich sofort bei Ihnen, keine Frage. Das Zweite ist, dass man auf Erdgas ja versucht, das Angebot tatsächlich auch hochzufahren. Also es ist wesentlich mehr nach Europa an Flüssiggas reingekommen. Man hat es versucht bei Pipelines, also nicht so erfolgreich. Und man baut jetzt oder schafft an, wie man immer das nennen will, die Flüssiggas, die schwimmenden Terminals erstmal. Wenn die kommen, dann ist das schon mal viel mitgewonnen. Nicht alles, aber viel. Also ich denke, die Anstrengungen haben schon sehr lange darauf fokussiert, dass sich tatsächlich das Angebot ausweitet. Die Gespräche mit allen Herren Ländern. Insofern finde ich diese Fokussierung, die wir etwas im Moment mehr haben, tatsächlich auch auf die Nachfrage und auf Einsparen, finde ich schon mal ganz gut. Weil wir haben zu lange immer versucht, das wegzudrängen, weil wir können ja mehr importieren.
Es ist interessant, dass Sie sagen, weil ich gerne noch mal 3 Wirtschaftswissenschaftler zu Gehör bringen wollte, die mit einem großen Warnen und Mahnen nicht nur jeden Tag anmahnen, an dem wir noch nichts tun, sondern auch sagen, dass es zu einem nennenswerten Wohlstandsverlust in diesem Land kommt und auch vor einer Deindustrialisierung warnen.
Deutschland steht im Winter vor einer schweren Rezession bei gleichzeitiger Rekordinflation. Auf Sicht der nächsten 2 Jahre ist die Lage dramatisch. Es muss jetzt alles daran gesetzt werden, dauerhafte Schäden durch eine drohende Deindustrialisierung abzuwenden. Die Politik sieht das ganze Ausmaß der Verarmung der Bevölkerung nicht, weil es aus den offiziellen Zahlen nicht hervorgeht.
Letzterer war Gabriel Felbermayr, um es noch mal zu sagen. Der verweist darauf, Herr Traufetter, dass das BIP die Konjunkturprognosen nicht mit berücksichtigen, dass eben sich die Preise erhöht haben in den Produkten, die die Menschen kaufen. Und deshalb weisen die Konjunkturinstitute 0,4% Rezession aus fürs nächste Jahr. Mhm. Und Herr Felbermayr sagt, es werden wenigstens 4% Kaufkraftverlust sein. Und dieses Land wird ärmer sein. Frage an Sie, wie groß werden die Schäden sein? Wie groß wird der Schaden für Deutschland sein?
Der Schaden ist groß, der ist da, weil wir eben das Gas, was wir immer so billig bekommen haben aus Russland, ersetzen müssen durch teureres Gas. Mhm. Das wird uns dieses Jahr, der Wirtschaftsminister spricht davon, 60 Milliarden ungefähr kosten. Das wird im nächsten Jahr vielleicht nochmal 100 Milliarden auch sein. Das sind Dinge, die hätten wir natürlich in andere Dinge investieren können. Die Unternehmen hätten damit die Transformation beginnen können hin zu erneuerbaren Energien und ja. All diese Dinge drohen jetzt natürlich liegen gelassen zu werden. Deswegen ist es ja auch so sinnvoll, dass der Staat jetzt die Bürger, aber auch die Unternehmen stützt. Denn ein Teil dieser Gaspreisbremse wird ja auch für die Unternehmen genommen. Das wird sie nicht von allen Schäden praktisch entlasten, aber es ist auf jeden Fall ein Anfang. Und was die Industrie jetzt natürlich machen muss mit Unterstützung des Staates, ist eben den Warenwandel einzuläuten, dann weg eben von fossilen Energien, von Erdgas, die uns auf so eine fatale Weise
tatsächlich auch schon in Größenordnung getan hat und jetzt in eine schreckliche Situation kommt. Wir sind bei der Politik, Frau Giffey. Hier ist nochmal die Frage, wie groß ist Ihre Sorge? Nicht nur um die Berliner Industrie, sondern um die industrielle Basis dieses Landes, wenn nicht auch da wirklich schnell geholfen wird. Was tun Unternehmer, egal wie groß sie sind? Sie vergleichen sich mit den Chancen in anderen Ländern und sehen, dass da die Preise alle runtergehen. Mal unabhängig jetzt von den USA, auch dahin könnte man schauen.
Also bei allem, was jetzt gemacht wird, ist es essentiell, dass der Wohlstand, der in den letzten, gerade auch für Ostdeutschland sage ich das ganz deutlich, in den letzten über 30 Jahren seit dem Fall der Mauer auch erarbeitet worden ist, dass der nicht binnen weniger Monate den Bach runtergeht. Und das bedeutet, es braucht massive Wirtschaftshilfen. Ja. Deswegen haben wir zum Beispiel auch, ich meine, das ist eine gemeinsame Kraftanstrengung, das dürfen wir nicht vergessen. Es nützt jetzt gar nichts, immer dem einen und dem anderen zu sagen, also der Grund, warum wir überhaupt in der Lage sind, ist erstmal dieser Angriffskrieg. Ja? Und jetzt müssen wir versuchen, in einer gemeinsamen nationalen Kraftanstrengung dafür zu sorgen, dass wir unsere Wirtschaft retten, den Wohlstand bewahren, Arbeitsplätze sichern. Und das heißt, Liquiditätshilfen, auch eben diesen Deckel, diese Bremse, die jetzt beschlossen, das ist ein ganz wichtiger Punkt, ein echter
Gamechanger. Sie haben, das muss ich ganz schnell auch noch fragen, Frau Giffey, Sie haben selbst für Verwirrung gesorgt, weil Sie beim Kollegen Markus Lanz von kontrollierten Stromabschaltungen sprachen.
Das habe ich so nicht gesagt.
Auch das, ich so
Zitat raus. Wie wichtig ist es, wenn man vollständig
hier ist das Zitat, wenn man dafür an bestimmten Stellen dann mal für 2 Stunden, für 3 Stunden angekündigt auf Strom verzichten muss, dann ist das ein Szenario, das vertretbar ist.
Und das ist ganz wichtig, dass man da den Anfang mit betrachtet, gebe ich Ihnen recht, Herr Frey.
In Stadtbezirken.
Der Anfang, nein, das ist so, wir haben hier in Berlin ein Stromnetz mit 36.000 Kilometern, das ist so weit wie von hier bis nach Neuseeland und zurück. Und dieses ist organisiert in einer Wabenstruktur. Für uns ist wichtig, dass die einzelnen Waben gut funktionieren. Wenn wir eine Situation haben, dass es eine Überlastung gibt, weil alle ihren Heizlüfter gleichzeitig den Backofen und die Waschmaschine laufen lassen, dann muss man dafür sorgen, dass die Anlagen nicht überhitzen quasi und man dann in eine Situation kommt, in der die Anlagen beschädigt werden. Denn das würde zu massiven
Problemen. Und dann gibt es Grundlastausgleiche.
So, und dann würde
diese
man
Sendung
an einer
auch
Stelle
dazu da, dass Sie das aufklären
aber
können.
Aber wie gesagt, wir reden nicht von Abschaltung.
Sie ahnen nicht davon, was Sie ausgelöst haben, weil Menschen kaufen tatsächlich Petroleumkocher, weil sie sich in Stadtbezirken darauf vorbereiten wollen, dass...
Also wir haben das ganz vielfach erklärt. Für uns ist wichtig, Energieversorgung ist gesichert. Okay. Unsere Priorität ist, die Anlagen müssen geschützt werden. Wenn die Anlagen in einer Wabe von vielen Tausend zu überlasten drohen, dann kann man temporär eine kleine Wabe vom Netz nehmen. Aber nur dann als Schutz für die Anlagen, nicht als Maßnahme, um Strom zu sparen.
Haben wir jetzt alle
das
verstanden?
Muss man unterscheiden.
Muss man alles tun, um so etwas zu verhindern.
Ganz genau, und das passiert auch.
Aus meiner Sicht, was in dieser Situation auch wichtig ist, um auf Ihre Ausgangsfrage nochmal zurückzukommen, das ist einfach, dass wir schauen, dass wir die Standortqualität weiter verbessern. Ich finde es schon bemerkenswert, wir haben nicht nur 9-mal höhere Energiepreise als in den USA, sondern schon vor Ausbruch des Krieges in der Ukraine waren sie 3-mal höher bei uns. Übrigens auch 3-mal höher als in Frankreich. Und ich merke das durchaus in meinem Wahlkreis im Schwarzwald, dass Unternehmen daran eben auch Investitionsentscheidungen festmachen. Also auch wenn wir uns mit anderen Ländern in Europa vergleichen, ist das ein Problem. Und deswegen glaube ich, brauchen wir, wenn wir sozusagen durch die Krise durchschauen und die akuten Probleme gelöst haben, schon auch eine neue Angebotspolitik, die sich auf die Energiepolitik bezieht, die sich auf die Arbeitsmarktpolitik, auf die Steuerpolitik, auf die Wissenschaftspolitik bezieht, damit wir den Standort sicher machen für die Zukunft und verhindern, dass es zu dauerhaften
Armutseffekten kommt. Was die Regierung anbietet, wenn wir bei der Energiebasis bleiben, bei dem Energieangebot, Frau Pittel, ist ja jetzt zu sagen, es soll Fuel Switch geben, es soll die Möglichkeit geben, dass Firmen nochmal auf Öl zurückwechseln können, es sollen Kohlekraftwerke in dieser akuten Not dazu kommen und es soll eben nun auch, letzte Äußerung von Robert Habeck, wenigstens 2 Kraftwerke, Atomkraftwerke im Süden des Landes für wenigstens 3 oder 4 Monate doch nach Stand jetzt weiterlaufen. Sagen Sie, das rechtfertigt die Situation, weil es tatsächlich zu befürchten steht, dass unser Land Schaden nimmt? Oder sagen Sie, das ist eigentlich nicht gut und wir sollten da jetzt hart durch?
Ich überlege jetzt, ob ich die richtige Frage richtig verstanden habe. Ja, ich denke, das ist gut, das jetzt zu machen.
Gut.
Weil wir müssen in der kurzen Zeit müssen wir jetzt sehen, dass wir durch diese Situation durchkommen, ohne dass es zu unkontrollierten Blackouts kommt, ohne dass es zu unkontrollierten Abschaltungen im Gasbereich kommt. Weil das darf man auch nicht vergessen. Die Prognosen, die jetzt auch die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute und IFO ist ja auch dabei, herausgebracht haben, gehen davon aus, dass wir die Einsparungen schaffen an Energie. Wenn wir die nicht schaffen, dann steht auch auf einer anderen Seite, dass dann bis zu 8% die Wirtschaft einbrechen kann. Und das ist eine Hausnummer, mit der wir alle nicht umgehen wollen. Das heißt also, das ist einfach essentiell. Und wenn wir natürlich, es wird weniger wahrscheinlich, dass wir so eine Lücke haben, je mehr wir an Energie haben. Nur hat es bis jetzt eben nicht so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben, dass tatsächlich auch die Kohlekraft wieder in gleichem Maße quasi ans Netz gegangen und auch produziert hat, aus verschiedenen Gründen. Und da muss man natürlich dann auch drauf gucken, wie kann man das hinbekommen,
dass wir so viel wie möglich haben. Auch die Opposition, Herr Traufetter, spielt ja in Anführungsstrichen mit einem Warnen vor Blackouts. Wie realistisch ist das? Also wir sind jetzt beim Strom, bei der Stromversorgung. Wichtig nochmal zu unterscheiden für den Zuschauer. Ist das richtig? Kann es das tatsächlich geben? Oder haben wir ein anderes Problem?
Ich glaube, muss den Gasmarkt oder die Gaserzeugung und Strom müssen wir trennen. Strom ist wesentlich besser zu kontrollieren. Das kann man besser abschalten, auch regional, auch bestimmte Verbraucher, auch Industrieunternehmen und so weiter. Deswegen glaube ich, dass wir diesen Winter, was den Strom angeht, überstehen. Es sei denn, es passiert so eine unvernünftige Situation, von der jetzt eben auch schon die Rede war, dass die Leute Heizlüfter anschalten, weil sie Gas sparen wollen oder Ähnliches. Das ist dann tatsächlich einmal einfach, weil dann die Netze dafür nicht ausgelegt sind, auf einmal so eine Leistungsabfrage zu haben.
Und da ist auch
regional. Und da muss ich auch so ein kleines bisschen widersprechen, so nach dem Motto, ja, viel hilft viel, ist beim Strom auch nicht ganz richtig. Wir haben eigentlich nicht so ein Mengenproblem, sondern wir haben vor allem ein Problem mit der Verteilung über das Land. Es gibt tatsächlich Regionen, wo wir sehr viel Strom haben. Und dann gibt es halt eben auch Regionen in Süddeutschland zum Beispiel, wo der Strom dann eben nicht richtig hinkommt. Okay. Dann haben wir noch ein anderes Problem. Und das ist halt teuflisch, muss man sagen, dass das uns jetzt auch noch ereilt. Das ist das Problem in Frankreich. Die Atomkraftwerke, die da nicht in voller Leistung verfügbar sind. Und dann im Winter tatsächlich es sein kann, dass die Franzosen, wenn es da kalt wird, dann auf einmal ihre Heizung anschalten. Die haben alle Elektroheizung. Mhm. Und da ist eine Unterversorgung. Und dann
aber was macht denn das?
Problem. Was macht denn das? Wir haben ein Problem und da helfen
dass,
uns tatsächlich
dass wir ein drittes Kernkraftwerk nicht weiterlaufen lassen und darauf hoffen, dass die Franzosen möglichst schnell ihre wieder ans Netz bekommen.
Das macht doch gar keinen Sinn. Jetzt unter Garantie sagen, wir warten mal die Niedersachsenwahl ab, oder?
Genau, also
dann
ich glaube,
ist auch diese Frage das dritte beantwortet. Und wir können, es ist kein guter Punkt, aber irgendwie muss ich Ihnen setzen, mich an der Stelle ganz herzlich bedanken und rasch zu Markus Lanz überzugeben, der heute natürlich auch wieder tolle Gäste bei sich hat.